Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, ja, das ist jetzt wirklich von einer Sekunde auf die andere gegangen. Ich habe noch einen Brief an einen Bischof abdiktiert, der hierher kommen möchte, bald er schon kennenlernen will. Verrat noch nicht, wer es ist, aber ich freue mich sehr, der großes Interesse hat in unserem Auftrag. Und dann hat es an die Tür geklopft, ich soll schnell kommen und den Angelus vorbeten. Manchmal denke ich mir schon, warum ich mir solche Mühe mache, ganzen Tag fast am Psalm 22 gearbeitet, Auslegungen angeschaut, aber das rentiert sich wirklich. Psalm 22, ähnlich wie Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, umfasst den ganzen Bogen des Passionsgeschehens und zwar in einer unglaublichen Präzision wird hier geschildert, was auf den Herrn zugekommen ist, was er erlitten hat und das mit modernsten exegetischen Methoden erhoben. Also es ist nicht einfach nur irgendwie so spirituell das so an den Fingern herbeigezogen, sondern Leute, die den hebräischen Text untersucht haben. Und es ist ja das Sterbegebet Jesu, das, was Christus am Kreuz gebetet hat. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Also Beugung und Erhöhung, das ist der ganze Bogen des Passionsgeschehens, der darin enthalten ist. Das ist eine Mischung dieses Eloi, Eloi, lema sabachthani aus Hebräisch und Aramäisch und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann der Sohn Gottes von Gott verlassen sein? Es ist der Notschrei auch der Welt, weil dieser Mensch, der hier betet, eine, wie die Alttestamentler sagen, eine korporative Persönlichkeit ist, also für das ganze Volk spricht, der Notschrei der Welt auch, die von der Abwesenheit Gottes gepeinigt ist. Ja, wenn das nicht super modern ist, wie oft hören wir denn das? Wo ist Gott? Wo existiert er? Übrigens bei Jesaja finden Sie das auch schon beim Gottesknecht. Jeder ging seinen Weg, die Vereinzelung des Menschen, die Atomisierung der Gesellschaft. Jeder geht nur noch seinen Weg und schaut, dass er irgendwie durchkommt. Der Hirt wird geschlagen, die Herde verliert sich. Aber dennoch aufpassen, liebe Zuhörer, und nehmen Sie bitte jetzt diesen Psalm auch nach, der meine Ansprache mal zur Hand, wenn Sie Zeit haben. Lesen Sie ihn durch. Denn die Bibel ist eine der fünf Möglichkeiten, Gott direkt zu begegnen. Und dieser Text wurde wahrscheinlich während des Exils geschrieben, ist also 500-600 vor Christus verfasst worden. Verfasserschaft des König David angegeben, auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahrtausend, bevor sich dann erfüllt hat in Jesus Christus, was hier geschrieben worden ist. Aber aufpassen, es heißt, mein Gott, auch wenn Gott abwesend ist, fern ist, er ist nicht tot. Dreimal übrigens, nur ganz selten in der Heiligen Schrift, auch bei Vers 2, mein Gott, dass etwas dreimal gesagt wird. Der Betende ist in so einer Not, dass er gar nicht mehr beten kann. Er kann nur noch eines schreien, brüllen. Brüllen steht hier dort. Wie das Brüllen des Löwen im Hebräischen, wie wenn ein Löwe brüllt. Und das kommt in Vers 2, Vers 3, Vers 6 vor. Gebet als Schrei. Im Hebräerbrief lesen wir das auch. Mit lautem Schreien und Beten brachte er seine Bitten vor Gott. Nach dem Evangelisten Markus ist Christus mit einem Schrei am Kreuz gestorben. Das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, Gott verharrt im Schweigen, Vers 2. Und dann ist es eine ganz eigenartige Sache in diesem Psalm. Es geht permanent hin und her. Die Not des Beters und dann wieder Blick auf Jahwe in den Versen 4 bis 6, den Gott der Väter. Dann wieder die Verspottung. Dann wieder Jahwe, der Vater seines Lebens. Wieder zurück die Todesnot inmitten der Feinde. Und dann wieder die Bitte um Rettung. Also so, als ob sich das wie ein Gebetskampf wäre. Die einen, die dagegen halten, die Äußerung des Vertrauens, Klage, Not. Und dann ab Vers 23 der vollkommene Bruch. Auf dem Höhepunkt der Notlage schlägt der Psalm um in eine Erfahrung Gottes. Und mit dem Namen Gottes, der hier genannt wird, ist die Heilsmacht Gottes gemeint. Vers 7 heißt es, ich bin ein Wurm. Und das wird durchgängig bei Jesaja für das Volk Israel in der Verbannung genannt. Das Volk ist der Wurm, ist zertreten auf dem Boden. Sie schütteln den Kopf über diesen Leidenden. Kopfschütteln ist Ausdruck des Hohns. Und dann kommt der Sarkasmus, die Herausforderung Gottes, die Verhöhnung des Leidenden. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reise an ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Wenn Sie das Lukas-Evangelium hernehmen, dann spüren Sie, lesen Sie ein Crescendo der Verspottung. Zunächst sind es die Führenden des Volkes, bei Lukas 23, 35 bis 39, dann die Soldaten unterm Kreuz und zum Schluss sogar noch die Mitgekreuzigten. Also das ist genau hier vorhergesagt worden. Der wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien, er reiße ihn heraus. Also Gott soll jetzt mal zeigen, was er kann. Viele Stiere umgeben mich, Büffel von Baschan, sie spannen ihren Rachen auf, reißende, brüllende Löwen. Der Exeget Groß schreibt, hinter den Tieren darf man einer noch tieferen Schicht dämonische Kräfte sehen, die das Leid über jedes Menschenmögliche hinaus steigern. Also die Mächte der Finsternis, die natürlich jetzt hier triumphieren. Christus sagt, jetzt ist die Stunde der Finsternis, jetzt hat sie Macht. Und die Gefahr dieser unmenschlichen Mächte wird geschildert im Aufreißen der Rachen vom brüllenden Löwen. Gelöst haben sich die Glieder, er ist unmenschlich verunstaltet, totaler Kräfteverlust, drohende Auflösung. Meine Kehle ist trocken wie die Scherbe. Das ist natürlich der Ruf, Christi am Kreuz mich dürstet. Der starke Blutverlust bewirkt einen unvorstellbaren Durst. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Die Durchbohrung Christi am Kreuz, man kann im Hebräischen aber setzen, sie binden mir Hände und Füße. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Man kann sogar meine Knochen zählen. Dann geht's weiter. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Das damals übliche Verhalten, wenn der Kläger Recht bekommen hat. Es wird dann die Verlosung durchgeführt. Ihm fallen auch die Kleider des Gekreuzigten zu. Entreiße mein Leben dem Schwert. Das Schwert fährt auf ihn zu. Das ist Bild der andringenden Todesmacht. Und weil das jetzt schon österlich ist, möchte ich es nur noch andeuten. Was dann kommt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, möchte ich fast sagen, liebe Zuhörer, das ist wirklich gigantisch. Er hat nicht verachtet das Elend des Armen, er hat auf mein Schreien gehört. Dreimal wurde er vom Schrei berichtet. Der Schrei ist nicht ungehört verhallt. Es erfolgt jetzt das Wunder der Rettung. Und zwar die große Erhörung in der großen Gemeinde, das ist die werdende Kirche. Seine Rettung wird gefeiert, sein Aufleben, wie es hier heißt. Seine Auferstehung, würden wir sagen. Und da findet Lobpreisung statt. Die Väter haben das immer auf die Eucharistie bezogen. Die Sättigung der Armen, endzeitliches Mahl bei Jesaja, Eucharistie. Geistliche Gaben werden geschenkt, Ausgeglichenheit, Harmonie. Aber dann geht's noch weiter. Alle Enden der Erde werden umkehren zum Herrn und sie werden sich vor ihm niederwerfen, alle Stämme der Völker, das heißt die Völker der Erde bekehren sich zum Gott Israels, zum Gott Jesu Christi. Verwirklichung der Zusage an Abraham vom universalen Heil. Gewissheit der göttlichen Antwort. Vor ihm, vor diesem Zerschlagenen, werden niederfallen die Mächtigen der Erde. Vor ihm werden sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Das heißt, diese Person wird zum Haupt der sich bekehrenden Völker, universaler Sieg. Die Mächtigen beugen sich und sogar die Toten in der Unterwelt, wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, die Staubverfallenen beugen sich vor ihm. Also, wenn Sie das einfach da mal zur Kenntnis nehmen, was da über Christus gesagt worden ist, und zwar weit schon voraus und ohne, dass Sie sich irgendwie verbiegen müssen, dass Sie den Text hineinlesen müssen, dann muss man doch wirklich sagen, da ist eine höhere Regie am Werk und da passiert ja nichts zufällig. Und da kann man doch wirklich sagen, dass Gott derjenige ist, der das Geschick von Welt und Zeit leitet. Und dann geht's nochmal weiter. Seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk, denn er hat das Werk getan. Den künftigen Geschlechtern wird davon erzählt. Das heißt, die Kunde vom Handeln Gottes an dieser Person dringt in alle Räume, alle Zeiten hinein. Die Auferstehungsherrlichkeit überstrahlt jede Weltzeit. So. Das war jetzt mal sehr sporadisch, unvorbereitet, diese Auslegung von Psalm 22. Lesen Sie es nach, kann eine optimale Begleitung für die Fastenzeit sein. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.